Wir sind in Josua Kapitel 5 bis 8 noch. Es ist da noch etwas nachzutragen. Ich danke für die Gebete. Ich wollte hier noch etwas arbeiten und in dieser Frage über das Gesetz und den Fluch. Und ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Deshalb wollen wir hier noch ein bisschen verweilen. Und eine Frage war von gestern noch offen geblieben, die mussten wir auch noch klären. Haben Sie jetzt eine Lösung gefunden über den Kampf um Ai? Also hat jemand hier etwas? Ich habe was gelesen, da auf diese Lösung kann man gar nicht kommen, weil das war bei Keil, aber es ist trotzdem eine interessante Lösung. Nämlich die Frage war, wie das ist mit diesen 30.000 und den 5.000. Das sind ja zwei Gruppen. Und Keil argumentiert recht gut und zeigt auf, dass es nicht zwei Gruppen sein können, dass es nicht zwei Hinterhälfte sind. Also das, was ich gesagt habe, war falsch, nach seiner Auffassung. Es sind also nicht zwei Hinterhälte und der Text sagt auch gar nichts von zwei Hinterhälten. Also wenn wir noch einmal kurz aufschlagen, Kapitel 8, Vers 9, Kapitel 8, Vers 3, da machte sich Josua mit allem Kriegsvolk auf, um nach Ai hinaufzuziehen, und Josua wählte 30.000 Mann aus und sandte sie bei Nacht ab. Und dann spricht er in Vers 9, Josua sandte sie ab und sie zogen in den Hinterhalt und hielten zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Und dann in Vers 11 spricht er von dem restlichen Volk, und alles Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf und rückte heran, und sie kamen vor die Stadt und sie lagerten nördlich von Ai, und das Tal war zwischen ihm und Ai. Und jetzt bezieht er sich nochmal auf den Hinterhalt. Er hatte aber etwa 5000 Mann genommen und sie als Hinterhalt zwischen Bethel und Ai gelegt, westlich von der Stadt. Und jetzt kommt die Zusammenfassung. Und so stellten sie das Volk auf, also das ganze Heervolk, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war, und dessen Hinterhalt westlich von der Stadt. Also Kapitel 8, Vers 13 ist die Zusammenfassung von dem, was er vorher gesagt hat. Es gibt wirklich nur diese zwei Gruppen, das ganze Lager und diesen Hinterhalt. Aber wieso sagt er einmal 5000 Mann und wieso sagt er einmal 30.000 Mann? Keil sagt, es ist ganz einfach, das ist ein Schreibfehler. Nun ist es ja wirklich so, dass die Zahlen im Hebräischen, wenn sie geschrieben werden, also er sagt, der Schreibfehler liegt bei den 30.000. Das 30.000 und 5.000, das wird ja mit Zahlen, mit Buchstaben geschrieben. Also die Zahlen werden bei den Hebräern mit Buchstaben geschrieben. Und das ist nur ein kleiner, haben wir hier was zum Schreiben? Nein, ist egal. Es ist nur so ein He oder ein H oder ein L, würden wir sagen, steht da vorne. Und der Unterschied ist relativ gering von dem hebräischen H, wenn man den unteren Strich ein bisschen klein macht und übersieht, und wenn man den oberen Strich ein bisschen länger macht, dann wird ein L draus. Und so könnte tatsächlich ein Abschreibfehler gewesen sein. Und er sagt auch, das mit den Abschreibfehlern bei Zahlen ist übrigens nichts Besonderes, nichts Unübliches, denn wir haben ganz viele solche Probleme zwischen dem Buch Chroniker und Könige. Das sind ja parallele Bücher, wird uns sehr viel berichtet, und da haben wir öfters Diskrepanzen zwischen den Zahlen. Und wer das Buch gelesen hat von Gleason Archer über die Schwierigkeiten der Bibel, der wird das auch gelesen haben, dass die Lösung oft einfach dahin zu suchen ist, dass es tatsächlich sich um einen Abschreibfehler handelt. Das ist natürlich schwierig für uns, weil dann sagen wir, ja, also können wir unserer Bibel nicht ganz vertrauen in diesem Punkt. Nun, das ist ja so, die Bibel ist inspiriert und vollkommen fehlerfrei, aber in den Urschriften. Und wenn die Urschriften dann abgeschrieben wurden, dann ist es nicht Gottes Problem, dass da eine Diskrepanz entsteht. Und vor allem, wenn die Diskrepanz gelöst werden kann durch genaues Studium und durch genaues Vergleichen und die Fehler also auf diese Weise ohnehin dann ausgemerzt werden können, wenn man drauf kommt, das kann nicht stimmen hier, das muss so sein, weil bei der Parallele sagt so, dann ist das, von daher ist es also möglich, wieder auf den richtigen Text zu kommen. Und hier, er argumentiert so, ein Hinterhalt von 30.000 Mann gegen eine Stadt, wo die 12.000 Einwohner hat. Erstens ist der Hinterhalt, der Hinterhalt muss ja irgendwie verborgen sein. Es gibt da einige Felsen, da kann man sich dahinter verstecken in der Gegend. Aber mit 30.000 Mann ist das fast unmöglich. Mit 5.000 Mann kann man sich besser verstecken als mit 30.000 Mann. Und er sagt auch, dass der Hinterhalt muss nicht so riesengroß gewesen sein. Der muss ja nur die Stadt schlagen, wo die Männer schon draußen sind. Ja. Aber wichtig ist, dass das andere Heer groß genug ist. Und von daher kann man das sogar nachvollziehen, was er sagt. Aber man kommt nicht drauf, weil wir das Wissen nicht haben, dass hier das 5.000 und 30.000, dass man das fast gleich schreibt im Hebräischen. Also es ist möglich, dass er recht hat, dann würde das bedeuten, dass im Vers 3 müssten wir 5.000 lesen statt 30.000. Also Josua wählte 5.000 Mann aus und sandte sie dann ab in den Hinterhalt. Also bei Zahlen müssen wir dann vorsichtig sein, wenn sie mit Parallelzahlen irgendwie nicht übereinstimmen. Also wenn hier ist es ganz klar, das ist wenn es wirklich nur einen Hinterhalt gibt und der eine sagt, vorher heißt es 5.000 und dann heißt es 30.000, vorher heißt es 30.000 und dann heißt es 5.000, dann haben wir dieses Problem. Ja? Und das wäre eine einfache Lösung, auf die man aber natürlich nicht kommt, wenn man nicht vom Hebräischen her das weiß. Und wenn man nicht weiß, dass bei Zahlen sehr leicht Abschreibfehler passierten. Also wir müssen das jetzt mal so stehen lassen. Das ist jetzt es gab nur einen Hinterhalt. Und das andere war die Frage von der Stellung, welche vom Norden und welche vom Süden, welche waren im Norden und welche waren im Westen. Da habe ich noch keine Lösung. Aber Keil vertritt die Meinung, dass also der Hinterhalt, der war im Westen, südwestlich, die anderen kamen vom Norden. Also das würde heißen, dass dieser Bogen, der wäre schon das eigentliche Heer und die zwischen Bethel und Ai, wären dann der Hinterhalt. Moment, habe ich das jetzt richtig gesagt? Der Hinterhalt wäre westlich von Ai, zwischen Bethel und Ai, Vers 9. Ja, der Hinterhalt zwischen Bethel, das wäre also doch die andere Gruppe, die praktisch hier kommt, zwischen Bethel und Ai. Bei dieser Karte, was auch nicht klar ist, da sind ja zwei Pfeile, zwischen Bethel und Ai sind hier zwei Pfeile. Das ist auch nicht so klar in der Karte, denn es gab nur einen Hinterhalt. Aber vielleicht ist ja hier die Vermutung, der die Karte gezeichnet hat, dass es doch zwei Hinterhalt gäbe, weil er nicht mit diesen Zahlen 5.000 und 30.000 klarkam. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir nur einen Hinterhalt annehmen und wir kommen nicht umhin, dann war es also nur, dann muss es also dieser südwestliche Pfeil gewesen sein. Zwischen Bethel und Ai. Und die anderen kommen von der anderen Richtung. Ja, so viel zu dem. Aber wenn jemand da also noch vielleicht was anderes gefunden hat oder auch einen Kommentar gelesen hat, der weiterhilft, dann bin ich natürlich sehr dankbar, wenn Sie mir das zeigen. Bitte? Dass der Hinterhalt zwischen Bethel und Ai ist, um Ai von Bethel abzuschneiden. Und in Vers 17, es gibt nicht ein einziger Mann, der es in Ai und Bethel. Dass zwei Städte miteinander gekämpft haben. ja, wahrscheinlich haben die von Bethel sich doch noch, also sind die auch hinzugezogen worden, dass die Leute von Ai, also die von Bethel noch gerufen haben, beziehungsweise dass sie sich verpflichtet haben, gefühlt haben, und dass dann also die Schlacht auch gegen Bethel ging. Und was würde das jetzt bedeuten? Dass es zwei Hinterhälte wären?
Nein, dass der Hinterhalt eigentlich nicht unbedingt.
Ach so, dass der Hinterhalt nicht, dass es also das große Heer gewesen sein könnte, also im Südwesten, dass hier, also dass die im Südwesten waren, das große Heer, und im Nordwesten das, der Hinterhalt. So? Nicht? Aha. Ja, das sind schwierige Fragen. Das wird so unvermittelt hier einfach gesagt, es blieb kein Mann von Bethel und Ai übrig, von Ai und Bethel übrig. Vorher wird nichts gesagt von Bethel. Es ist schwierig, hier was Klares zu sagen. Da werden die, ja, im Kapitel, in Vers 25 werden nur die von Ai erwähnt. Gut, das muss nicht unbedingt was bedeuten, weil es könnte sein, dass er einfach nur das jetzt nur, er erwähnt jetzt nur Ai, weil Ai war jetzt im Zentrum und um Ai ging es. Ich weiß es nicht. Es bleiben also ein paar Fragen offen. Gut, das war jetzt das eine. Und das andere zum Gesetz. Die Verlesung des Gesetzes, da hatten wir aufgehört. In Kapitel 8, Vers 30 bis 35. Und ich möchte daran erinnern, wir haben ja schon gelesen in 5. Mose 27, aber vielleicht sollten wir es kurz doch noch einmal aufschlagen. 5. Mose 27 war ja der Befehl ausgegeben worden, Mose und die Ältesten von Israel geboten dem Volk und sagten, haltet das ganze Gebot, das ich euch heute gebiete, und es soll geschehen an dem Tag, da ihr über den Jordan in das Land hinüberzieht, das Jahwe, deinen Gott, dir gibt, sollst du dir große Steine aufrichten und sie mit Kalk bestreichen, und wenn du hinübergezogen bist, sollst du alle Worte dieser Weisung darauf schreiben, damit du in das Land kommst, das Jahwe, dein Gott, dir gibt, ein Land, das von Milch und Honig fließt, so wie Jahwe, der Herr, der Jahwe, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Also das Erste, was sie tun sollten, war das Gesetz aufschreiben auf diese großen mit Kalk bestrichenen Steinen, damit sie in das Land auch dann kommen können. Also das Gesetz muss seinen Platz bekommen. Vers 4, und es soll geschehen, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, so sollt ihr diese Steine, deren wegen ich euch heute gebiete, auf dem Berge Ebal aufrichten. Also er sagt genau wo, auf dem Berge Ebal. Und du sollst sie mit Kalk bestreichen. Und du sollst dort einen Altar bauen und opfern. Und Vers 8, und du auf die Steine sollst du alle Worte dieser Weisung schreiben, indem du sie deutlich eingräbst. Also bevor noch die Feinde unterworfen werden, bevor noch das Land eingenommen wird, muss das geschehen. Genau das hat Josua ja getan. Sobald er über den Jordan gezogen ist, geht er Richtung Ebal. Und da liegt Jericho und Ai dazwischen, das muss zuerst beseitigt werden. Und dann ist er am Ebal und das kann er jetzt tun. Kapitel 8, Vers 30. Wie wir hier gelesen haben, damals baute Josua Jahwe dem Gott Israel einen Altar, so wie Mose das befohlen hatte, nämlich in Kapitel 27, im 5. Mose, auf dem Berge Ebal. Und so wie der Knecht Mose, der Knecht Jahwes den Söhnen Israels geboten hatte, wie im Buch der Weisung Moses geschrieben ist, einen Altar von ganzen Steinen, über die man kein Eisen geschwungen hatte, und sie opferten darauf Jahwe Brandopfer und schlachteten Friedensopfer. Also ganz gehorsam, nach 5. Mose 27 haben sie das getan. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift der Weisung Moses, die er vor den Söhnen Israels geschrieben hatte. Das Gesetz nimmt also hier einen ganz großen Stellenwert ein. Und wir wollen hier ein bisschen über das Thema der Christ und das Gesetz, wir können hier etwas lernen über das Thema des Gottesvolkes und das Gesetz. Und vor allem jetzt im Neuen Testament, unser neutestamentliches Gottesvolk und das Gesetz. Und da gibt es ja viele, viele, gab es schon damals viele Fragen und gibt es heute noch immer Fragen unter Christen. Von daher ist es wichtig und wir wollen das von Josua her aufarbeiten. Also wir wiederholen, es war Josua, der das Volk Gottes ins Erbteil bringt und ihnen das Erbe sichert. Und dazu war zuerst Kapitel 1 bis 4 der Jordan überquert und es war Josua, der hier gehandelt hat. Josua hat das angeführt und Gott, die Lade des Bundes, zog durch den Jordan und das Volk mit ihm. Und in Kapitel 5 bis 8, es war Josua, der hier gehandelt hat, das Gesetz am Ebal aufzurichten und Jericho und Ai zu besiegen. Auf dem Weg dorthin. Und es, auch in Kapitel 9, Vers 12 geht es weiter, es wird Josua sein, der hier alle Feinde nun dann ausrottet und die Städte einnimmt. Die Lektion, die wir schon gestern gelernt hatten, war in Kapitel 1 bis 4, unser Erbe kommt, um ins Erbe zu kommen, muss der Tod überwunden werden. Das haben wir gestern gesagt, Kapitel 1 bis 4, der Tod, vor allem dieser Tod in Sünden, in dem wir lagen. Und wie? Nun dadurch, dass Gott so tief herabstieg, stellvertretend für uns starb in Christus Jesus und wir sind mit ihm gestorben, er hat uns mitgenommen, dort in die Tiefe hinein und wieder heraus, ist wieder herausgegangen. Also der Tod und die Auferstehung Jesu Christi und unsere Identifizierung mit ihm, das bringt uns in das Erbe. Epheser 1, Vers 11, ich denke, wir haben das gestern, ich weiß es nicht mehr, haben wir das gestern gelesen, Epheser 1, Vers 11, in ihm, in welchem wir auch zu einem Erbe kamen. Also in Christus sind wir zu einem Erbe gekommen, wir haben ein Erbteil bekommen. Wir haben es noch nicht ganz, es ist noch nicht alles eingenommen, wir sind noch nicht zur Ruhe gelangt, aber wir haben es in einem gewissen Sinne schon. Kolosser 1, Vers 12 auch, er hat uns tauglich gemacht, Kolosser 1, Vers 12, er hat uns tauglich gemacht zum Anteilhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns tauglich gemacht, er hat uns das Erbe ausgeteilt, aber wir sind noch nicht ganz am Ziel. Und dann in den Kapiteln 5 bis 8 in Josua hatten wir die Lektion zuerst, ich erinnere, da war zuerst die Beschneidung. Die Beschneidung in Kapitel 5 lehrte uns, dass das Messer anzusetzen ist. Alles Fleischliche muss weg, andersfalls wird es keine Siege geben im Land. Und dann kam Kapitel 6, Jericho, und Kapitel 7, Jericho, und da lernten wir bei Achan die Lektion gestern, wer aus Ägypten gerettet ist und im Erbland angekommen ist, der kann nicht so leben, wie es ihm passt, wie er beliebt, sondern der, sonst wird er ausgespuckt werden aus dem Lande. Sondern es muss, Gott sagt, was zu tun ist und Gott sagt, was dem Banne verfallen ist und so weiter. Um das klar zu machen, wurde jetzt den Israeliten schon von Anfang an gesagt, dass das Gesetz Gottes aufgerichtet werden muss im Lande. Also wer ins Erbland kommt, der kann nicht leben, wie er will, sondern der muss sich nach dem Gesetz ausrichten. Deshalb wird also muss das Gesetz aufgerichtet werden. Sobald man im Lande ist. Und das haben sie dann auch gemacht. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei Kapitel 6 und bei Kapitel 7. In Kapitel 6 in Jericho, was war da? Da haben wir gelernt, das Land gehört dem Herrn und die Erstlingsstadt, die gehört ganz dem Herrn, sogar die Beute, alles gehört dem Herrn. Es sollte klar gemacht werden von Anfang an, dass ohnehin alles dem Herrn gehört von diesem Land und wenn sie Beute bekommen, dann nur dann, wenn der Herr es zulässt. Und wir haben gelesen, ich erinnere, Josua 6, Vers 17, die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Ihr aber hütet euch vor dem Gebannten, damit ihr nicht, nachdem ihr daran den Bann vollstreckt habt, doch von dem Gebannten etwas nehmt, und das Lager Israels zum Bann macht. Hier möchte ich aufmerksam machen, in der Schlacht der Übersetzung, Josua 6, Vers 18, ist nicht glücklich übersetzt. Josua 6, Vers 18, da ist Elberfelder besser. Schlachter hat dort über das Lager, also wenn ihr etwas nehmt von den Gebannten, dann bringt ihr einen Bann über das Lager Israel und bringt es ins Unglück. Elberfelder sagt, dann macht ihr das Lager Israels zum Bann und bringt es ins Unglück. Das ist ein kleiner Unterschied. Er sagt, Israel wird zum Fluch, wenn du etwas von dem Verfluchten nimmst. Dann macht ihr das Lager Israels zum Bann. So heißt es auch im hebräischen Text. Dann macht ihr das Lager Israels zu einem Fluch. Und am Ende des Kapitels heißt es dann, die Stadt Jericho selber ist verflucht, beziehungsweise ist jetzt gerichtet und verflucht ist vor dem Herrn, ist der Mann, der sich aufmachen wird, um diese Stadt wieder aufzubauen. Verflucht, wer etwas aufbaut, was Gott abgebrochen hat. In diesem Sinne hier. Nun was, und dann lesen wir weiter in Kapitel 7, Vers 1, und die Söhne Israels vergriffen sich an dem Gebannten. Also wörtlich heißt es, sie begingen Untreue an dem Verbannten oder Gebannten. Und Achan nahm von dem Gebannten oder Verbannten. Und der Zorn Jahwes entbrannte gegen die Söhne Israels. Also Israel hat sich jetzt schuldig gemacht, dass es jetzt einer war, das ist jetzt nicht wichtig, aber Israel als solches. Israel hat sich vergriffen. Das heißt hier, die Söhne Israels vergriffen sich. In dem, dass es einer war und dass der eine das getan hat, hat Israel es getan. Israel hat sich versündigt und der Zorn des Herrn brennt nicht über Achan, sondern er entbrennt über Israel, über die Söhne Israels, heißt es hier. Und dann sagt der Herr zu Josua in Versen 11, Kapitel 7, Vers 11, Israel hat gesündigt. Nicht Achan hat gesündigt, sondern Israel hat gesündigt. Und auch haben sie meinen Bund übertreten. Israel hat den Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und auch haben sie von dem Verbannten genommen und sie haben gestohlen, verheimlicht und so weiter. Ja, aber obwohl es nur einer war, aber er sagt, sie haben sich an dem Verbannten vergriffen. Vers 12, und jetzt kommt die Androhung, und die Söhne Israels werden vor ihren Feinden nicht bestehen können, sie werden vor ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zum Bann geworden. Steht das so bei Schlachter? Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also genau das, was angedroht wurde, Kapitel 6, Vers 18, damit sie sollen nicht was nehmen, damit er nicht das Lager Israels zum Bann macht. Das sagt er hier, das ist jetzt geschehen. Sie sind zum Bann geworden. Sie sind zum Fluch geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte austilgt. Vers 13. Ein Bann ist in deiner Mitte, Israel. In der Mitte von Vers 13. Ein Bann ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht zu bestehen vermögen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Also Israel hat sich an dem Gebannten vergriffen. Israel ist zu einem Fluch geworden. Und es gibt keinen Sieg, bis das Gebannte völlig aus Israel entfernt ist. Und denken wir dran, was in 5. Mose gesagt worden war. Ja, und ich muss sagen, wir haben dann gelesen, der Segen und der Fluch oder das Gesetz als solche wurde vorgelesen, dort auf dem Ebal. Und wir erfahren aus 5. Mose 27, das war der Segen und der Fluch, der dort auch vorgelesen wurde. Die einen sollen sich auf den Berg Garizim hinstellen, die anderen sollen sich zum Berg Ebal hinstellen und die einen sollen den Fluch aussprechen, die anderen sollen den Segen aussprechen. Segen und Fluch wurde vorgelesen, der Fluch des Gesetzes. Und dort heißt es in 5. Mose 27, das wir heute schon gelesen haben, dort heißt es, bei diesen Flüchen, wenn wir da fertig lesen, heißt es 5. Mose 27, Vers 26, was ist da der letzte Vers? Verflucht sei wer? Der letzte Vers in Kapitel 27 bei 5. Mose, das ist auch was vorgelesen wurde auf dem Berg Ebal, verflucht sei Wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, sie zu tun, und das ganze Volk sage Amen. Und was haben die Israeliten getan in Ai? Achan nahm von dem Gebannten. Verflucht sei, wer das Gesetz Gottes nicht hält. Gott hat gesagt, es soll nichts genommen werden. Sie haben sich genommen. Verflucht sei, wer das nimmt. Und als die Frage, die sich also stellt, ist, wenn man ins Land kommt, wie viel vom Gesetz muss man halten, um gerettet zu werden? Wie viel vom Gesetz muss man halten? Wie gut soll man es machen? 50%, ist das okay? Oder 80%? Welchen Maßstab legt Gott an? Und Paulus zitiert in Galater 3, wo er die Frage des Gesetzes bespricht, zitiert er genau diesen Vers. Diesen Vers aus 5. Mose 27, Vers 26. Genau diesen Vers zitiert er. In Galater 3, wir sollten das aufschlagen. Also der Vers, der am Ebal vorgelesen wurde, als die Flüche vorgelesen wurden, genau der letzte, die Zusammenfassung, wird dabei zitiert hier. Das heißt hier, Paulus sagt, so viele aus Gesetzeswerken sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt, in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, es zu tun. In allem. Also wie viel Prozent muss man tun vom Gesetz? 100%. Gottes Maßstab ist ganz klar. Verflucht ist jedermann, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Man darf den Maßstab nicht ändern. Man darf nicht sagen, ja, Gott ist ja gnädig und das ist ja nicht so schlimm, wenn ich nicht alles schaffe. Ich schaue, dass ich 95% schaffe, dann wird er schon zufrieden sein. So geht das nicht. Nein, Gott verlangt, dass das ganze Gesetz gehalten wird, absolut. Sünde ist Sünde und von Achan lernen wir, wenn man ins Reich Gottes kommen will, dann muss man sich ganz genau erkundigen, was Gottes Meinung ist über Sünde und was er sagt und wie ernst das ist mit der Sünde. Und man muss mit ihm übereinstimmen. Und wenn Gott sagt, das ist verbannt, dann ist es verbannt. Wir müssen denselben Zorn über die Sünde bekommen wie er. Und wir müssen denselben Maßstab anlegen und annehmen, den er hat. Jetzt kommt die wichtige Lektion über das Gesetz. Thema Gottes Volk und das Gesetz. Das Gesetz als solches ist gut. Und Gott will, dass dieses Gesetz vollkommen erfüllt wird. Und jetzt ist die Frage, ist die Erfüllung des Gesetzes eine Bedingung zum Eintritt in das Land oder ist es eine Folge des Eintritts in das Land? Diese Frage wurde unter Christen viel gestellt und die wurde im Galaterbrief gestellt. Ist die Erfüllung des Gesetzes eine Bedingung zum Eintritt in das Erbland oder ist es eine Folge des Eintritts ins Erbland? Wann hat Josua das Gesetz aufgerichtet? Bevor er ins Erbland kam oder danach? Halten wir das Gesetz, um gerettet zu werden, um hineinzukommen oder weil wir hineingekommen sind? Das ist die Frage. Was ist die Antwort? Bitte? Was ist die Antwort? Wo hat Josua das Gesetz aufgerichtet? Im Lande. Es war nicht so, dass das Gesetz vorher erfüllt werden muss oder aufgerichtet werden muss, ehe er sie überhaupt über den Jordan bringt. Sondern er brachte sie über den Jordan und es war Gottes Werk und es war alles geschenkt, wie er sie da wunderbar durchgebracht hat. Aber dann, wenn sie im Lande sind, dann möchte Gott in diesem Erbland, möchte er, dass das Gesetz Mose aufgerichtet wird. Es gilt. Gesetzeserfüllung ist eine Frucht, also eine Auswirkung vom Eingang in das Erbe und nicht eine Bedingung für den Eintritt in das Erbe. Die Rettung aus Ägypten Gott hat nicht zu den Israeliten gesagt, so, ich hole euch nur aus Ägypten raus, wenn das Gesetz vorher aufgerichtet wird. Nein, Gott hat die Israeliten einfach aus Ägypten herausgeholt, weil er sie herausgeholt hat, aus Gnaden. Und er hat gesagt, ihr werdet nichts tun, ihr werdet stille stehen, ich werde handeln. Ich denke an die Verheißung, die ich Abraham gegeben habe. Und deshalb, weil ich Abraham eine Verheißung gegeben habe, deshalb führe ich euch heraus aus Ägypten und bringe ich euch ins Land hinein. Und wenn ihr dann im Land seid, dann soll das Gesetz aufgerichtet werden. Er sagt nicht, vorher müsst ihr das Gesetz aufrichten und wenn ihr das nicht tut, bringe ich euch nicht ins Land. Das hat er nicht gesagt. Er bringt ins Land, er bringt durch Mose und dann durch Josua, bringt er sie ins Land, erst im Lande dann als Frucht, als Auswirkung der Erlösung, dann soll aber das Gesetz aufgerichtet werden. Und im Galaterbrief fragt Paulus, auf welche Bedingungen haben wir das Erbteil bekommen? Und wir lesen jetzt noch Galater 3, weil wir schon gerade dabei sind. Galater 3, Vers 1. Im Galaterbrief ist diese Frage gestellt, aufgrund welcher Bedingungen habt ihr denn das Erbteil bekommen? O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, von der Wahrheit nicht überzeugt zu sein? Oder der Wahrheit nicht zu gehorchen, vor deren Augen Jesus Christus als Gekreuzigter unter euch gezeichnet wurde. Dieses allein begehre ich von euch zu erfahren. Habt ihr den Geist empfangen aus Gesetzeswerken oder aus dem Hören des Glaubens? So unverständig seid ihr, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr nun im Fleisch ans Ziel gebracht werden? Habt ihr so vieles vergebens gelitten, wenn es tatsächlich vergebens war? Vers 5. Er also, der euch den Geist darreichte und Krafttaten unter euch wirkte, tat er dieses aus Gesetzeswerken oder aus dem Hören des Glaubens? So wie Abraham, Gott glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dann nehmt zur Kenntnis, die aus Glauben sind, diese sind Söhne Abrahams. Also aufgrund welcher Bedingungen haben sie das Erbteil bekommen? Nicht aufgrund des Gesetzes, sondern nur aus Gnade. Das Gesetz stopft jedem Menschen den Mund, hat Paulus gesagt in Römer Kapitel 3, das möchte ich auch noch kurz lesen, Römer 3, Vers 19, das Gesetz stopft den Menschen den Mund und er kann nichts mehr sagen, weil er schuldig erfunden wird. Römer 3, Vers 19, wir wissen, alles, was auch immer das Gesetz sagt, spricht es für die, die im Gesetz sind, damit jeder Mund gestopft werde und die gesamte Welt unter das gerechte Gerichtsurteil vor Gott komme. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz entsteht Erkenntnis der Sünde. Nun ist aber ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus, für alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Sie werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Geschenkweise hat er euch ins Land gebracht, geschenkweise habt ihr empfangen. Das Gesetz stopft jedem Menschen den Mund. Es sagt ihm, du bist schuldig. Aber wenn der Mensch dieses Gerichtsurteil, ich bin schuldig, wenn er das auf sich nimmt, wenn er das akzeptiert, dann kommt er nicht in das Endgericht. Wenn ein Mensch jetzt sagt, ich habe den Tod verdient, ich habe ihn rechtmäßig verdient, ich habe nichts anderes verdient als die Verdammnis, dann stellt er sich auf die richtige Seite, er hat die Verdammnis verdient, aber jetzt muss das Gesetz ausgeführt werden, jetzt muss das Todesurteil, die Todesstrafe muss ausgeführt werden. Und der Herr Jesus Christus kam und es wurde ausgeführt. Das Gesetz wurde ausgeführt an den Herrn Jesus Christus, er hat das Todesurteil bekommen, er wurde an unserer Stelle gerichtet. Das ist der Anfangspunkt. Die Lade Gottes ging mit Israel in den Jordan tief hinein. Aber mit diesem ist es nicht abgeschlossen. Jetzt nehme ich das an, was der Herr Jesus Christus für mich getan hat und jetzt komme ich herauf. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich im Erbland. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt kommt Jericho und jetzt kommt Ai. Und was lernen wir? Wer gerettet ist, kann nicht leben, wie er will. Sonst wird das Land seine Bewohner auch wieder ausspucken. Also wenn du schon im Land bist und du lebst jetzt, wie du willst, dann wird das Land dich wieder ausspucken. Achans Sünde zeigt genau das. Da war jetzt einer am Beispiel. Israel hat sich versündigt. Israel kommt nach Jericho und ein großer Sieg, aber gleichzeitig Israel vergreift sich an dem Gebannten und jetzt ist Israel unter dem Fluch. Jetzt kommt alles unter den Bann. Gott hat die Stadt unter einen Fluch gestellt und Gott hat jeden unter einen Fluch gestellt, der sich von dem Gebannten nimmt. Jetzt ist Israel unter einem Fluch, weil Israel sich vergriffen hat. So hat also Achan den Fluch Gottes über das Volk, über das ganze Israel gebracht. Fluch. Gott hatte gesagt, alle, die unter dem Gesetz sind, sind unter dem Fluch, weil sie das Gesetz nicht tun. Vom Fluch spricht der Galaterbrief auch. Und da möchte ich jetzt noch gerade ein bisschen drauf eingehen. Galater beginnt mit einem Fluch. Der Galaterbrief, wenn man Galaterbrief liest, liest man gleich am Anfang vom Fluch. So fängt er an. Also nachdem man die Einleitung gemacht hat, beginnt er mit Fluch. Was sagt er? Galater 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr so schnell euch wegbewegen lasset von dem, der euch in der Gnade Christi rief, hin zu einem anderen Evangelium, welches nicht noch ein anderes ist, sondern nur sind etliche da, die euch verwirren, das Evangelium Christi verkehren wollen. Jedoch, wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch ein Evangelium sagen sollte, das verschieden wäre von dem Evangelium, das wir euch sagen, dann sei er verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch ein Evangelium sagt, das verschieden ist von dem, das ihr angenommen habt, der sei verflucht. Da ist der Achan und der sagt, das ist nicht so schlimm mit der Beute. Wir nehmen uns etwas von der Beute und das merkt ja niemand. Ist ja nicht so schlimm. Und da waren einige Leute, die haben das Evangelium anders verkündigt. Ist das so schlimm? Paulus sagt, wer das Evangelium anders verkündigt, das ist ein Fluch, der ist verflucht. Was an dieser falschen Lehre ist denn so schlimm? Das Schlimme an dieser falschen Lehre, die in Galatien sich verbreitete, war, dass hier einige Leute aufgetreten sind und haben ein anderes Evangelium verkündigt. Und das andere Evangelium, das hieß nämlich so, du musst dich beschneiden lassen, bevor du Christ wirst. Das war das andere Evangelium. Man muss vorher das Gesetz halten, bevor man gerettet werden kann. Und das Gesetz sagt, du musst dich beschneiden lassen. Und deshalb ist Paulus so ernst und sagt, das ist nicht in Ordnung. Alle, die unter dem Gesetz sein wollen, stehen unter einem Fluch. Und wer so ein anderes Evangelium verkündigt, der ist selber verflucht. Jeder, der nicht in allem bleibt, was im Gesetz geschrieben ist, der ist verflucht. Und wenn du auf dieser Basis gerettet werden willst, dann bist du verflucht. Und wenn du so ein Evangelium verkündigst, bist du verflucht. Also wer auf der Basis des Gesetzes vor Gott stehen will, der ist und gerettet werden will, der steht unter einem Fluch. Wie kann man befreit werden vom Fluch? Kapitel 3, Vers 8, Galater 3, Vers 8. Sagt Paulus, die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott aus Glauben die Heiden rechtfertigt. Deshalb sagte sie dem Abraham die gute Botschaft im Voraus, in dir werden alle Völker gesegnet werden, somit werden die, die aus Glauben sind, zusammen mit dem glaubenden Abraham gesegnet, denn so viele aus Gesetzeswerken sind, die sind unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, es zu tun. Vers 11, dass im Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenkundig, weil der Gerechte aus Glauben leben wird. Aber das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tat, wird durch sie leben. Christus, aber jetzt kommt's, Vers 13, Christus kaufte uns frei vom Fluch des Gesetzes, da er an unserer Stadt ein Fluch wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Er hat sich ans Holz hängen lassen für uns. Er ist der Gekreuzigte für uns, er hat den Fluch auf sich genommen. Vers 14, damit die Heiden, damit den Heiden der Segen Abrahams zuteil werde in Christus Jesus, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Also der Herr Jesus trug den Fluch, damit wir den Segen bekommen können. Und dort am Ebal, dort stehen die Israeliten und dort ist die Rede vom Segen und vom Fluch. In Josua 8. Segen und Fluch. Paulus schreibt im Galaterbrief drüber. Die einen haben gesagt, du musst das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Du musst das Gesetz halten, um ins Erbteil hineinzukommen. Und die anderen haben gesagt, nein, aus Gnade. Denn wenn du durchs Gesetz, wenn die Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann wäre der Herr Jesus umsonst gestorben. Die Gesetzeslehrer haben gesagt, du musst dich beschneiden lassen und unter das Gesetz stellen lassen. Paulus sagt, nein, wer vom Gesetz befreit worden ist, oder wie wir vom Gesetz befreit werden und wie der Segen Abrahams auf uns kommen kann, das steht hier in Galater 3. Und auch in Apostelgeschichte 15 war dasselbe Thema. Apostelgeschichte 15 sagt, dort wird uns gesagt, wer das Gesetz den Gläubigen auferlegt, der versucht Gott, indem er den Jüngern ein Joch auf den Hals legt. Apostelgeschichte 15, Vers 7, ich kürze das ein bisschen ab, Petrus sagte, euch ist bekannt, dass Gott erwählte, dass die von den Heiden das Wort hören und glauben sollten. Und Vers 8, und Gott legte für sie Zeugnis ab und gab ihnen den Heiligen Geist, so wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, er reinigte ja ihre Herzen auf den Glauben hin. Was versucht ihr also nun Gott, ein Joch auf den Nacken der Jünger zu legen? Ein Joch, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden, auf dieselbe Weise wie auch jene. Die Rettung ist allein aus Gnaden. Und im Galaterbrief, da ist der Petrus aufgestanden, da kommt der Petrus nochmal vor im Galaterbrief. Da ist die Rede von Petrus, als er in Antiochien war, in Galater 2, Vers 11. Da steht der Petrus auf dort in Antiochien und er hat dort Gemeinschaft mit den Heiden, da waren Heiden da und er hat mit ihnen gegessen. Und dann kommen andere dazu, das waren Juden von Jakobus, die kamen und da hieß es, die haben sich angesagt, die kommen jetzt auch noch daher. Und als er erfuhr, dass die Juden kommen, ist er schnell weggegangen, hat sie die Tür zum Speisesaal zugemacht und ist weggegangen von den Heiden und hat die Juden begrüßt und hat mit den Juden gegessen, getrennt von den Heiden. Und als Paulus das gesehen hat, dann hat er ihn zur Rede gestellt. Vers 11, Galater 2, Vers 11. Als Petrus nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er schuldig geworden war. Denn bevor etliche von Jakobus kamen, hat er mit den Heiden gegessen. Aber als sie kamen, also mit den Heidenchristen, ja, aber als sie kamen, zog er sich zurück und sonderte sich selbst ab, da er sich vor denen, die aus der Beschneidung waren, fürchtete. Und zusammen mit ihm heuchelten auch noch die übrigen Juden, also die übrigen Judenchristen, sodass auch Barnabas durch ihr Heucheln mit fortgerissen wurde. Petrus hat geheuchelt und Barnabas mit ihm. Der hat vorgegeben, etwas zu glauben, was er in Wirklichkeit gar nicht glaubte. Er hat eine falsche Sache dargestellt. Heucheln kann man ja auf zweierlei Weise, oder? Man kann vorgeben, etwas zu sein, was man nicht ist, oder man kann vorgeben, etwas nicht zu sein, was man ist. Oder etwas zu glauben, was man nicht glaubt. Petrus gab vor, er würde nicht glauben, dass die Heiden, also Petrus hat durch sein Benehmen, was er da an den Tag gelegt hat, bei den Juden, hat er vorgegeben, er würde nicht glauben, dass die Heiden völlig aus Gnaden gerettet werden und ohne Gesetz. Nein, er hat so getan, als ob eigentlich doch die Heiden müssten eigentlich auch noch beschnitten werden. So hat er getan. Aber in Wirklichkeit hat er das nicht geglaubt. Denn er war sich klar, dass die Heiden ohne Beschneidung gerettet werden müssen. Aber als die Juden kamen, hat er sich abgesondert von den Heidenchristen und hat mit den Juden gegessen, weil die Juden, die wollen sich ja nicht verunreinigen mit den Heiden. Die sind ja nicht beschnitten, da die anderen Christen dort. Und so hat Petrus geheuchelt, hat was vorgegeben, was nicht ist. Er hat vorgegeben, er wäre mit den Judenchristen da einig in ihrer Meinung, die Heiden müssten sich noch beschneiden lassen. In Wirklichkeit wusste er genau, dass die Heiden sich nicht mehr beschneiden lassen müssen. Das war eine ernste Sache und Paulus hat ihn zur Rede gestellt. Es heißt da, Vers 14, als ich jedoch sah, dass sie nicht auf den richtigen Weg gingen, also der Petrus und der Barnabas, dass sie nicht auf den richtigen Weg gingen mit Blick auf die Wahrheit der guten Botschaft, sagte ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Heiden lebst und mit ihnen isst, ja, wie die Heiden lebst und nicht jüdisch, warum nötigst du die, die von den Heidenchristen sind, jüdisch zu werden? Warum zwingst du die jetzt, sie sollten jetzt wieder sich beschneiden lassen? Wieso, warum hat er sie gezwungen? Durch sein Benehmen hat er sich abgesondert, damit hat er gesagt, die sollten eigentlich doch beschnitten werden. Vers 15, wir, die wir von Natur aus Juden sind und nicht Sünder aus den Heiden, wir wissen, dass ein Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch Glauben an Jesus Christus. Und auch wir glauben an Jesus Christus, damit wir gerechtfertigt würden, aus Glauben an Christus und nicht aus Gesetzeswerken. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, während wir suchen, in Christus gerechtfertigt zu werden, selbst auch als Sünder erfunden wurden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Also was sagt der Paulus hier? Er sagt wir Judenchristen, wir waren nie heidnische Sünder, oder? Wir waren jüdische Sünder, ja? Also angesehene Sünder, vornehme jüdische Sünder. Aber wenn wir vornehme jüdischen Sünder, zu dem Schluss gekommen sind, dass man nur durch Gnade und nur durch Glauben gerettet wird und dass die Beschneidung uns gar nichts hilft, dann haben wir doch alle Hoffnung auf das Gesetz aufgegeben und haben gesagt, Schluss mit dem Gesetz. Aber jetzt durch dein Benehmen, Petrus, hast du damit verkündet, doch, das Gesetz ist schon wichtig, die Beschneidung ist schon wichtig, um das Heil zu bekommen, dann sagst du damit, dass du vorher dich getäuscht hast, oder? Dann sagst du vorher, als du bei den Heiden warst, hast du gesagt, nein, nur aus Gnade. Und jetzt sagst du, doch, Beschneidung ist auch wichtig, sagst du, durch dein Benehmen, oder? Dann gibst du zu, dass du dich vorher getäuscht hast, oder? Vorher hast du dein Vertrauen nur auf Christus gesetzt, hast den Heiden gesagt, sie brauchen nur auf Jesus Christus das Vertrauen setzen, das genügt, nur aus Gnade gerettet. Also er sagt, wenn du also immer noch ein ungeretteter Sünder vor Gott bist und unter dem Zorn Gottes stehst, dann ist dann Christus ein Diener der Sünde, nicht wahr? Also wenn du dein Vertrauen auf Christus gesetzt hast und wenn das nicht genügt, dass du das Vertrauen auf Christus setzt, weil du sagst, eigentlich müsste man noch beschneiden, ja? Dann sagst du, bist immer noch ein Sünder. Dann sagst du selber, als du bei den Heiden warst, man ist immer noch ein Sünder. Also dann ist Christus ein Diener der Sünde, nicht? Wenn du diese zusätzliche Last der Beschneidung auferlegst, um das Heil wirksam werden zu lassen, wirksam zu machen, dann heißt es, dass alle, die sich nicht beschneiden lassen, immer noch unter dem Zorn Gottes stehen, immer noch Sünder sind, oder? Aber das hast du nicht gelehrt vorher. Vorher hast du gesagt, das ist alles aus Gnaden. Aber durch dein Benehmen stellst du dich auf die Judenchristenseite und tust so, als ob doch die Beschneidung wichtig sind. Was hast du gemacht? Du hast das abgebrochen, das Gesetz. Den Heiden hast gesagt, Beschneidung ist fertig, Gesetz abgebrochen. Dann kommst du zu den Juden zurück und sagst, ah doch, Beschneidung ist schon wichtig. Damit hast du das, was du abgebrochen hast, wieder aufgebaut. Damit sagst du das, was ich vorher gelehrt habe zu den Heiden, das ist falsch. Es ist doch richtig, wir müssen das Gesetz doch halten. Also das, was du vorher zerstört hast, das Gesetz, das hast du jetzt wieder aufgebaut. Und das sagt Paulus hier in Galater 2. Vers 17, wenn wir aber, während wir suchen, durch Christus allein gerechtfertigt zu werden, selbst auch als Sünder erfunden werden, ja, weil wir ja nicht beschnitten sind, dann ist Christus ein Diener der Sünde, oder? Das sei ferne. Denn wenn ich dieses, was ich niedergerissen habe, das Gesetz, wenn ich das wieder aufbaue, stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Also wenn ich sage, das Gesetz ist nicht nötig, reißen wir nieder. Und dann, doch, das Gesetz ist nötig, ich baue es wieder auf. Damit sage ich, als ich vorher gesagt habe, das Gesetz ist nicht nötig, da habe ich mich getäuscht. Da war ich falsch. dann stelle ich mich als Übertreter hin, indem ich die Gnadenlehre verkündigte. Also er hat hier die Heuchelei des Petrus ins Licht gestellt und hat das gleich deutlich gemacht, was damit ausgedrückt wird. Denn wenn ich das, was ich niederriss, wieder aufbaue, stelle ich mich als Übertreter hin, denn durch das Gesetz, und jetzt kommt die Erklärung von Paulus, denn ich bin gestorben dem Gesetz. Durch das Gesetz bin ich gestorben dem Gesetz, damit ich für Gott lebe. Mit Christus zusammen bin ich gekreuzigt, ich lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Ich brauche nicht das Gesetz. Was in mir, was ich nun im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn die Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann starb Christus umsonst. Dann gilt die Gnade nicht. Wenn die Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, wenn man durch Gesetz gerechtfertigt wird vor Gott, dann brauchen wir keine Gnade. Dann ist aber auch Jesus Christus umsonst gestorben. Paulus zeigt hier das Verhältnis des Christen zum Gesetz und er sagt, das Gesetz ist zur Rechtfertigung des Christen nicht nötig und der Christ muss nicht sich beschneiden lassen, er muss nicht vorher Jude werden, um in das Erbland hineinzukommen. Josua hat das Gesetz nicht im Ostjordanland errichtet, bevor sie in den Jordan hinein sind, sondern zuerst sind sie in den Jordan hinein, dann sind sie ins Land gekommen, dann haben sie Gottes Gnade erlebt. Und dann hat Gott ihnen geholfen, Jericho zu besiegen und Ai zu besiegen. Und dann gehen sie hin und errichten jetzt im Lande das Gesetz. Ein Fluch ist über den, der das Abgebrochene wieder aufbaut. Ein Fluch über den, der das abgebrochene Jericho wieder aufbaut. Und ein Fluch über den, der das abgebrochene Gesetz wieder aufbaut. Ich habe hier das, was ich jetzt so hier gesagt habe, habe ich hier eine Folie. Ich muss mal suchen, wo sie ist. Bevor ich die Folie zeige, hier nur was ich jetzt gesagt habe in kurzer Form. Das kennt ihr schon, das ist nichts Neues, was ich sage. Wie sicherte Josua dem Volk Gottes das Erbe? Josua hat zuerst den Jordan überquert, dann das Gesetz aufgerichtet und dann die Feinde ausgerottet. So war die Reihenfolge. Jordan überqueren, Gesetz aufrichten, dann Feinde ausrotten. Und wie hat der Herr Jesus, der himmlische Josua, dem Volk Gottes das Erbe gesichert? Er überwindet den Tod durch sein Sterben und Auferstehen und identifiziert uns, er nimmt uns mit in seinen Tod und seine Auferstehung, Römer 6. Da ist das Entscheidende geschehen, jetzt sind wir in ihm, jetzt sind wir im Erbe und jetzt im Erbteil macht er es möglich, dass das Gesetz aufgerichtet wird. Also nicht umgekehrt, nicht zuerst das Gesetz aufrichten und dann kommst du in das Erbteil. Nein, zuerst kommt ins das Erbteil hinein und dann wird das Gesetz aufgerichtet. So ist die Reihenfolge. Und dann besiegt er den Feind und macht es möglich, dass wir siegreich kämpfen können. Hier ist, so ist die Reihenfolge. Und das ist, was Paulus zeigt im Galaterbrief. Das Gesetz hat nichts zu tun, um uns ins Erbteil zu bringen. Dazu brauchen wir kein Gesetz. Da haben wir nur die Gnade Christi. Und jetzt, wenn wir im Erbteil sind, in Christus, jetzt, wo wir gerettet sind, in Christus, jetzt wird im Lande das Gesetz aufgerichtet.
Heißt es dann, bei den Galatern war das Problem gar nicht so sehr, dass sie das Gesetz für sich persönlich aufgerichtet haben, nachdem sie sich bekehrt haben, sondern dass sie von anderen dann verlangt haben?
Genau. Das war das Problem in Galatien, dass sie verlangt haben, dass man das Gesetz, nachdem man zum Glauben, dass man das Gesetz tun muss, um das ewige Leben zu erlangen. Aber jetzt kamen, man muss das so sagen, die haben, das Interessante bei den Galatern war so, die haben die Gnade angenommen, sie selber, oder? In Gnade in Christus, sie waren ja Heiden. Dann kamen Judenchristen nach Galatien und haben gesagt, liebe Galaterbrüder, das ist ja schön, dass ihr Christus angenommen habt, aber bitte, euch fehlt noch was ganz was Wichtiges, ihr müsst euch nämlich beschneiden lassen. Nachträglich müsst ihr euch noch schnell beschneiden lassen. Wenn ihr euch jetzt nicht beschneiden lässt, dann könnt ihr nicht das Ziel erreichen. Dann könnt ihr nicht ins himmlische Erbteil sozusagen einziehen. Ihr müsst doch noch beschnitten werden. Und damit haben sie die Lehre gebracht, man muss, um Christ zu werden, muss man zuerst Jude werden. Man muss zuerst Jude sein und wenn man Jude ist, dann kann man Christ werden. Und auf diese Weise haben sie dann ein falsches Evangelium verkündigt. Auf diese Weise kam das Evangelium so falsch in Galatien an, dass sie ab sofort jetzt nun verkündigten, man muss zuerst sich beschneiden. Und wenn man beschnitten ist, dann erst kann man Heilsgewissheit bekommen. Und das ist falsch. Und deshalb greift Paulus hier so stark ein. Und deshalb sagt er den Galatern, ihr seid wieder zurückgegangen. Ihr habt Christus verloren, wenn ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Habt ihr wieder einen Rückschritt gemacht. Galater 5, Vers Galater 5, am Anfang, wenn man das liest hier, Vers 1, in der Freiheit, zu der Christus uns freimachte, stehet und lasst euch nicht wieder in einem Joch der Versklavung festhalten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr beschnitten werdet oder wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus überhaupt nichts nützen. Ich bezeuge wiederum einen jeden Menschen, der beschnitten wird, er ist schuldig, das ganze Gesetz zu tun. Und ihr wisst genau, dass ihr das ganze Gesetz nicht halten könnt. Ihr wurdet beseitigt. Ihr wurdet von Christus weggetan. Ihr, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Ihr habt die Basis des Heils aufgegeben. Die Basis des Heils ist die Gnade. Das Gesetz darf, es gibt einen falschen Weg, um das Gesetz aufzurichten. Und der falsche Weg, das Gesetz aufzurichten, ist etwas, was Christus, was Gott abgebaut hat, wieder aufzubauen. Der falsche Weg ist, dass man meint, ich muss das Gesetz, ich muss mich unter das Gesetz Moses stellen lassen, um gerettet zu werden. Das heißt, ich muss Jude werden, um gerettet zu werden. Und das ist der falsche Weg. Es gibt aber auch einen richtigen Weg. Und der wird jetzt gleich, den zeigen wir jetzt gleich mit Josua. Das ist also, und bitte, diese Sache, was ich hier sage, das ist nicht irgendeine Theorie, da gibt es wirklich Diskussionen unter Christen. Um das Gesetz sind einige Diskussionen und einige Unklarheiten. Deshalb ist es nicht unwichtig, was Paulus im Galaterbrief hier sagt und was wir in Josua lernen. Es gibt also einen falschen Weg, das Gesetz aufzurichten. Das ist der Weg, man will durch das Gesetz halten, letztlich dann gerechtfertigt werden vor Gott. So geht es nicht. Das ist ein falsches Evangelium. Und jetzt, wie ist es aber dann der richtige Weg? Nun, der richtige Weg ist, dass Christus alles für uns getan hat. Er hat uns in seinem Tod hineingenommen und in seine Auferstehung. Er hat uns identifiziert mit ihm. Wir sind jetzt in ihm gerechtfertigt. Aber jetzt, nachdem wir im Lande sind, jetzt kann man nicht einfach leben, wie man will. Ja? Das ist nämlich das andere Extrem. Die sagen, ja, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Für Christen gilt das Gesetz nicht. Was wollt ihr eigentlich? Wir leben so, wie es uns passt. Wir sind ja nicht unter dem Gesetz. Nein, nein, nein. Wenn ihr jetzt im Lande seid, dann wird das Gesetz aufgerichtet. Aber wie wird es denn aufgerichtet? Römer 8, das haben wir gestern gelesen. Römer 8, Vers 2 bis 4. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das, was das Gesetz nicht konnte, das hat Gott gemacht. Er hat es jetzt möglich gemacht. Römer 8, Vers 2. Vers 3. Denn was das Gesetz nicht vermochte, das konnte mich nicht heilig machen, oder es war ja schwach durch das Fleisch. Das hat Gott jetzt möglich gemacht. Er schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und als Opfer für die Sünde, also für die Sünde, und verurteilte die Sünde im Fleisch, er ist gestorben, mit seinem Fleisch am Kreuz gestorben hat und hat dazu jetzt die Sünde verurteilt, hat den Fluch auf sich genommen, die Strafe auf sich genommen. Vers 4, damit, mit welchem Ziel? Damit die Rechtsforderung des Gesetzes nun in uns erfüllt werde. Also das nun habe ich hinzugefügt. Also damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Der Christ hat jetzt den Geist. Und jetzt kann er nach dem Geist wandeln. Das heißt, er kann sich jetzt auf den Geist verlassen. Er hat jetzt die Möglichkeit in sich, er hat ein anderes Gesetz in sich, ein Kraftgesetz in sich, das Kraftgesetz des Geistes. Und wenn er sich auf das verlässt, was Christus in ihm ist, dann muss er nicht nach den Fleisch leben, muss er nicht die Sünde tun, sondern er darf sich verlassen auf Christus und dann darf er von daher jetzt Kraft empfangen. Und er muss jetzt nicht der Tendenz dieses Gesetzes der Sünde gehorchen, sondern er darf jetzt der Tendenz des Gesetzes des Geistes gehorchen. Der Geist ist stärker als das andere Gesetz, das Sündengesetz. Das Gesetz des Geistes ist sehr viel stärker in uns als das Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde ist eine Tendenz, das drängt uns zur Sünde. Also ein Kraftgesetz ist gemeint, wie ein Schwerkraftgesetz. Ja? Und das Gesetz des Geistes ist die Kraft des Geistes, das ist das andere Gesetz hier in uns, das ist Christus in uns. Und da ist die Kraft gegen die andere Tendenz zu wirken. Also jetzt ist es sehr wohl möglich. Und zwar wie? Ja, uns, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Die Gläubigen, sie haben jetzt den Geist und weil sie den Geist haben, dürfen sie jetzt im Geist wandeln. Nun, leider ist es ja auch möglich, dass wir da auch darauf verzichten, oder? Wir können ja auch sagen, na, ich wandle jetzt trotzdem im Fleisch. Ja? Das ist aber nicht weise und das ist sogar sehr gefährlich. Wir sollen nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern wir sollen nach dem Geist wandeln. Und dann wird die Rechtsforderung des Gesetzes in uns aufgerichtet, in uns erfüllt, wenn wir nach dem Geist wandeln. Also die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das ist nicht automatisch, da muss man schon dazu bereit sein und sagen, ja Herr, ich will jetzt wirklich nach dem Geist mich ausrichten und nicht nach dem Fleisch. Vers 5, denn die nach dem Fleisch sind, das sind die Ungläubigen, die sind nach dem Fleisch, das ist ihr Lebenselement, die leben im Fleisch, die denken auf das, was, die sinnen auf das, was des Fleisches ist, die interessieren sich für das, was die Dinge des Fleisches sind, die leben dafür, dass sie sind auf das Diesseitige ausgerichtet, auf das Fleischliche ausgerichtet. Aber die nach dem Geist sind, das sind die Gläubigen, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Das ist das Normale, das ist unser Lebenselement. Und wir sollen jetzt nicht uns wieder nach dem Fleisch ausrichten. Das sagt er dann in Kapitel 8, Vers 12. Dann sind wir, Brüder, also nicht Schuldner dem Fleische, um nach dem Fleisch zu leben. Wir müssen nicht mehr nach dem Fleisch leben, nein. Würden wir das tun, dann würden wir gefährlich leben. Vers 13, Kapitel 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriffe zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, dann werdet ihr leben. Ah, jetzt merken wir es. Jetzt, wenn wir also mit Christus herangehen und sagen, gut, jetzt nehmen wir das Messer und jetzt schneiden wir weg, jetzt töten wir, was nicht hergehört, dann wird die Rechtsforderung des Gesetzes in uns aufgerichtet. Die Liebe, das, was das Gesetz fordert, die Liebe zu Gott und zum Nächsten, das, die Erfüllung des Gesetzes, die wird dann aufgerichtet. Und dann dürfen wir von Sieg zu Sieg kämpfen. Der Herr Jesus hat den Feind besiegt und jetzt macht es möglich, dass wir einen siegreichen Kampf führen können. Dazu aber später, das ist jetzt noch nicht das Thema, wir sind noch beim Gesetz. Wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, oh, die Zeit ist schon, wir machen so, wir machen jetzt Pause und dann die Zusammenfassung, dann nächste Stunde.